Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bin am Berg. Mein Name ist Wolfgang Kralitschek. Ich bin ein großer Fan der niederösterreichischen Berge und für unseren Podcast besuche ich interessante Menschen aus dem Mostviertel oder aus den Wiener Alpen und lasse mir von ihnen erzählen, wie das Leben so ist in den Bergen von Niederösterreich.
Hallo und willkommen bei einer weiteren Extra-Ausgabe von Bin am Berg. Extra Ausgabe, weil ich wegen der Corona-Krise auch heute nicht am Berg bin, sondern in meiner Wohnung im 7. Bezirk in Wien. Mit meinem heutigen Gesprächspartner Johannes Putz vom HochK bin ich deshalb nur fernmündlich verbunden. Hallo Johannes, wo bist du gerade?
Ja, hallo, grüß euch. Ich bin gerade auf dem schönen Lunzersee in unserer Schlosstaverne.
Ah, das ist dann, glaube ich, dein jüngstes Lokal, das du übernommen hast, oder?
Ja, richtig. Wir haben letztes Jahr im April durften wir die Schlosstaverne übernehmen und haben dort schon einen wunderbaren Sommer und Herbst verbracht. Und nachdem es ja nun auch endlich losgehen darf, starten wir am Freitag hier in unsere Sommersaison.
Okay. Du bist ja eben hauptsächlich, also abgesehen von Lunz am See, bist du hauptsächlich am HochK aktiv. Du leitest dort zahlreiche Restaurants und Hotels, außerdem die Skischule und den Skiverleih. Also hast du viele Betriebe. Wie schaut es denn am HochK aus? Geht es da auch wieder los in absehbarer Zeit, die Sommersaison?
Also bis jetzt gibt es nur Planungen, Vermutungen. Laut Verordnungen ist es so, dass wir noch geschlossen sind bis Ende Juni, wobei schon durchgesickert ist, dass es vielleicht nun doch am 29. Mai in den Ausflugszielen starten kann. Weil erst dann hat es auch Sinn, die Restaurants aufzusperren.
Mhm. Also ihr musst jetzt ja Mitte März schließen, das Skigebiet. Das wäre jetzt für die meisten Skigebiete in Niederösterreich jetzt kein großes Problem gewesen, weil die sowieso schon Mitte März zusperren. Am HochK ist es anders. Ne? Ihr wärt ja noch 4 Wochen offen gewesen, nämlich bis Ostern. Richtig?
Das ist richtig. Wir hätten noch Skibetrieb gehabt bis Ostermontag. Das wäre wirklich eine goldene Zeit noch für uns gewesen. Der Frühjahrsskilauf auf dem schneesichersten Berg Niederösterreichs ist natürlich was ganz Tolles. Und noch dazu hätten wir sehr, sehr viel Glück mit dem Wetter gehabt. Es war ja die gesamten Osterferien war nur Sonnenschein. Es waren super Schneebedingungen noch. Und es wäre dann schon parallel gelaufen. Wir hätten dann von Anfang April schon die Schlosstaverne offen gehabt. Es war Terrassenwetter im Tal und es waren aber perfekte Bedingungen zum Skifahren. Also man hätte das wirklich beides machen können und es ist uns allen schon sehr leid um diese schöne Zeit, weil ich glaube, gerade da ist der Berg besonders schön.
Mhm. Das heißt, es hat dich wirklich hart getroffen, die Krise kann man sagen. Voll.
Naja, die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise sind enorm. Das ist jetzt so gar nicht zu beschreiben. Vor allem auch hinsichtlich dessen, dass wir ja örtlich, regional schon im letzten Jahr im Winter einige Sperrzeiten hatten, weil da hatten wir die großen Schneemengen im Jänner und mussten genau. Einige Wochen sperren bzw. nur Teilsbetriebe haben. Also es trifft uns jetzt zum zweiten Mal hintereinander und das ist natürlich für so große Betriebe, wie es bei uns ist, sicherlich auch eine wirtschaftliche Herausforderung und muss man schauen, wie die nächsten Schritte in die Zukunft ausschauen und hoffen natürlich ein bisschen aufs Wetterglück und auf darauf, dass die Corona-Krise sich doch ein bisschen mehr und mehr zurückzieht.
Ja, ja. Was war dein erst, kannst du dich noch erinnern, wie deine ersten Gedanken waren, als es geheißen hat, dass erste Betriebe geschlossen werden und so. Aber ich kann mich erinnern, das klingt heute fast lächerlich, ja, aber wie die ersten Maßnahmen verkündet wurden, habe ich mir gedacht, na super, dann habe ich Zeit zum Skifahren. Und damals war das noch nicht, da waren die Skigebiete noch offen. Nicht? Und das konnte man, man dachte, naja, Skifahren ist eigentlich eh kein Kontaktsport und so, warum kann man nicht und so. Also, hast du auch am Anfang solche irren Gedanken gehabt?
Naja, wir haben die Corona-Krise schon etwas früher gespürt, nicht erst Mitte März, sondern eigentlich schon den gesamten März, weil da hat man medial dann immer mehr und mehr gehört. Die ersten, die dann angerufen haben, waren speziell Schulen, die sehr vorsichtig geworden sind,
auch mit Skikursen und so, gell?
Mit Skikursen, Gruppen aus dem Ausland, wo wir unsere Hotels eigentlich voll gehabt hätten und da dann schon eine Stornierung nach der anderen hereinkam, beziehungsweise der Wunsch nach Stornierung war. Damals wussten wir noch nicht genau, wie wir damit umgehen, welche Stornobedingungen hier zum Zug kommen, denn jedes Land hat ja dann seine eigenen Regelungen und Reisewarnungen gehabt. Da war es wahnsinnig schwer abzuschätzen, wie das Ganze vor sich gehen wird. Das war eigentlich auch eine Herausforderung, den täglichen Betrieb zu machen. Und da haben wir das schon sehr, sehr deutlich gespürt. Und anfänglich, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich dieses Thema unterschätzt und habe gedacht, das ist alles überzogen. Und diese Ängste, die geschürt worden sind im Vorfeld, jetzt nicht nur von der Politik, sondern insgesamt von der Bevölkerung, habe ich als überzogen empfunden, hat sie aber dann durchaus als einen Irrtum dargestellt. Und es ist dann immer mehr und mehr Stornierungen reingekommen. Und dann haben wir eh schon gehört, dass es zum Sperren wird. Und wir hatten ja dann selbst bis Mitte März noch geöffnet. Und es war dann irgendwie im Wissen, dass man zusperren muss und trotzdem noch im Betrieb zu sein. Das war eine Zwitterstellung, die durchaus eine Besonderheit dargestellt haben.
Du bist seltsam irgendwie, oder?
Ja, also. es war seltsam, weil ich habe die ganze Zeit die Nachrichten verfolgt und vom Shutdown gesprochen und bei uns sind noch die Skifahrer herumgefahren. Das war eine eigene Situation, muss man ehrlicherweise sagen.
Und es waren aber dann auch weniger, nehme ich an, oder dann schon, die auch gekommen sind, oder?
Ja, es waren viel, viel weniger, wobei am letzten Tag, es war ein wunderschöner Tag, durchaus noch einige hundert Skifahrer hier bei uns am Berg waren. Und wir haben halt dann versucht, auch in den Betrieben, wir haben in den Tagen davor schon einzelne Betriebe zugesperrt, um dann auch ein schnelleres Schließen und ein schnelleres sozusagen nach Hause schicken der Mitarbeiter auch ermöglichen zu können. Und haben halt dann einige wenige Betriebe am Schluss noch offen gehabt und haben dann versucht, halt möglichst schnell den Shutdown auch zu bewerkstelligen.
Das heißt, jetzt ist gar niemand oben am Hochkar, oder?
Also wenn wir jetzt von meinem Betrieb sprechen, ist eigentlich ganz selten jemand oben. Ich bin natürlich alle Zeit einmal oben, um zum Rechten zu schauen. Das, was wir machen, passiert natürlich auch, wie es in anderen Firmen üblich ist, aus dem Homeoffice. Hier lässt sich ja auch sehr, sehr viel machen. Und ja, der Bedarf ist auch im Moment sehr, sehr gering oder war sehr gering. Jetzt versuchen wir natürlich im Hintergrund, und es bleibt mir in erster Linie übrig, hier auch in den Werbemaßnahmen und in den Vorbereitungen, was denn nun kommen möge, sich bestmöglich vorzubereiten. Und es ist sehr eigenartig, weil wenn man gewohnt ist, operativ zu arbeiten und es dann plötzlich nicht mehr machen darf, ist es eine gewisse Umstellung, sondern sich nur zurückzuziehen und zu überlegen und vorzubereiten, was könnte kommen. Und ich hoffe, dass wir auf das richtige Pferdchen setzen und dass frühestmöglich unsere Gäste wieder kommen und sich aus den Häusern trauen und in unseren schönen Gastgarten kommen und auch in unsere schönen Gasthäuser uns auch wieder besuchen können.
Was meinst du mit richtiges Pferdchen? Welches Pferdchen setzt du?
Naja, man überlegt, was könnte kommen nach der Corona-Krise oder beim Abflachen der Krise. Und es wird durchaus, denke ich, noch ein gewisses Sicherheitsdenken geben. Es sind ja auf Wochen und Monate alle Veranstaltungen zum Beispiel abgesagt. Wir hätten jetzt von Mai, Juni, Juli, August hinein zahlreiche Hochzeiten am Berg gehabt, Geburtstagsfeiern größerer Ort, also einer großen Veranstaltung, und die wird es alle nicht geben. Also zum einen fällt ein großer Teil unserer Arbeit weg, zum anderen wird es die Massen, so denke ich, jetzt so schnell auch nicht geben. Und dann ist trotzdem der Mensch da und sagt, ich möchte gerne etwas machen und ich möchte gerne ein paar Freunde treffen, aber vielleicht macht man es doch besser zu Hause. Und wir haben uns in der letzten Zeit auch ein bisschen mit einem Abholservice beschäftigt und haben uns einen Foodtruck zugelegt, mit dem wir jetzt seit 2 Wochen operieren. Jetzt nicht nur, dass man irgendwo steht, sondern vielmehr, dass man das Service, was wir sonst in unseren Häusern bieten, in unseren Gasthöfen, für Veranstaltungen, für Feierlichkeiten, es auch extern machen zu können. So nach dem Motto, wenn es schmeckt, schmeckt es überall, fahren wir zu unseren Gästen oder zu Privatfeiern hin mit dem Wagen, kochen dort frisch vor den Gästen und können so einen Catering-Service von einer besonderen Art abwickeln. Und ich denke, dass das durchaus ein Bereich sein könnte, der für Gäste ganz interessant ist. Viele können es sich vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit nicht leisten, ins Gasthaus zu gehen, wollen aber trotzdem gut essen. Das kann das sein. Andere bevorzugen sowieso den eigenen Garten als irgendwo einen Gastgarten. Und so könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein Teilbereich unserer Arbeit sein könnte, auch zukünftig. Mit und ohne Krise, möchte ich dazu sagen.
Ja, 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 ja. Weil wie ist es dir denn, du hast ja vorher gesagt, dass es auch eine eigenartige Situation für jemanden wie dich ist, der gewohnt ist, also ständig auch unter Strom zu stehen und ständig irgendwas zu tun und dann irgendwie durch den Shutdown irgendwie oder zur Untätigkeit gezwungen zu sein. Wie ist es dir persönlich damit gegangen, mit dieser Situation?
Ja, der einzige Unterschied, den ich gehabt habe, dass ich weniger operativ gearbeitet habe, aber es hat mich diese Zeit fast noch mehr hergenommen als eine Zeit mitten in der Hochsaison, denn nicht zu wissen, was man tun sollen oder wie man was angehen sollen, ist oft anstrengender als richtig zu arbeiten operativ. Und ich bin halt viel in meinen Gedanken zurückgezogen und versucht zu überlegen, wie kann ich die Zeit bestens nützen, welche Maßnahmen können wir setzen, dass das wirtschaftlich auch in Zukunft erfolgreich sein kann? Wie fangen wir unsere Mitarbeiter auf? Wie geben wir unseren Mitarbeitern Sicherheit? Die Kurzarbeit letztendlich war dann doch ein tolles Beispiel, dass das gut funktionieren kann, weil es lange gedauert hat, bis wir so einen tollen Stamm an Mitarbeiter hatten und den wollten wir in keinem Fall verlieren und denen wollen wir auch die wirtschaftliche Sicherheit geben und das Vertrauen geben, dass das in Zukunft wieder sehr, sehr positiv weitergehen wird. Aber für mich selbst war es eigentlich stressiger, weil man sich sehr viel Gedanken macht und ja, wie gesagt, wenn man was angreift und etwas tut, dann merkt man das Ganze nicht so. Und wie wir begonnen haben, mit dem Foodtruck operativ zu arbeiten, hat es mir auch gleich wieder mehr Spaß gemacht. Nicht, weil ein paar Euro reinkommen, sondern weil man einfach was tut und mit den Menschen wieder arbeitet und den Menschen auch was Gutes tun kann.
Das heißt, du hast deine Mitarbeiter alle in Kurzarbeit geschickt und musstest niemanden entlassen?
Naja, ganz so war es nicht. Wir haben natürlich mit ganz, ganz vielen Mitarbeitern nur saisonale Verträge, weil wir sind ja im Winter doch 80 bis 85 Mitarbeiter und im Sommer so zwischen 25 und 30. Haben mit den Jahresmitarbeitern, das sind jetzt mittlerweile 15, 16 Personen, mit denen sind wir in die Kurzarbeit gegangen und zwei Personen sind normal angestellt. Die anderen sind jetzt in der Warteschleife sozusagen, um hoffentlich dann zumindest nach dem ersten Drittel der Sommersaison wieder in unser Geschäft einsteigen zu können. Wir haben versucht, so viele als möglich natürlich mitzunehmen. Und da haben natürlich unsere Jahresmitarbeiter Priorität.
Ja. Und das hat auch funktioniert mit der Kurzarbeit. So, weil da hört man von vielen Betrieben, die sagen, das dauert so lange oder ist immer noch nicht durch sozusagen. Ist es bei dir schon erledigt sozusagen, die Kurzarbeit?
Ja, es ist glücklicherweise ist es erledigt im Sinne von befürwortet worden. Das ist dann auch relativ schnell gegangen. Da kann man sich gar nicht beschweren, wenn man sich vorstellt, wie viele Betriebe und wie schwierig das war. Und es war doch das erste Mal für Österreich in diesem Bereich, dass es Kurzarbeit gibt. Da muss man schon auch ein bisschen ein Verständnis haben, dass das ein bisschen dauern kann. Natürlich die Nervosität. Ich habe dann auch einmal nachgefragt, weil man schickt die Leute, die Mitarbeiter in Kurzarbeit und hat aber noch kein Okay, wenn das dann negativ ausgehen würde. Das kann man sich ja gar nicht leisten. Ja, das ist. Aber ich war da im guten Vertrauen, dass das auch funktionieren wird. Und das Gleiche ist bei diesen Überbrückungskrediten, die jetzt auch funktioniert haben und die wir natürlich in dieser Branche brauchen, sonst wird es nicht funktionieren.
Ja, ja. Aber insgesamt bist du schon sozusagen, also siehst du das ein, diese Maßnahmen, oder findest du sie teilweise zu streng?
Du meinst die Maßnahmen zum
Die Maßnahmen zu genau. Ja, Ja.
Ich denke, es ist für alle eine neue Erfahrung und die wirkliche Wahrheit wird sich erst ein bisschen später herausstellen. Ich komme selbst aus einer Ärztefamilie und wir diskutieren natürlich sehr viel darüber. Aber ich denke mal, es ist durchaus sehr, sehr solide und auch sehr, sehr souverän gemacht worden. Und habe da auch Vertrauen in unsere Politik und ob dann alles zu 100% richtig war oder ob man es ein bisschen milder hätte machen können, wird man nie ganz wissen, weil wir wissen, dass wir wenige Fälle an Corona in Österreich mittlerweile nur haben und dass einmal alle gesund sind und die Mortalität sehr gering war, ist natürlich jetzt einmal eine gute Basis. Wirtschaftlich wird es sowohl für uns Unternehmer, gerade in unserer Branche, als auch für die Regierung eine Riesenaufgabe werden, wie man dieses Riesendefizit dann irgendwann einmal finanzieren kann.
Ich meine, das Komische, ich meine, ich glaube, manche machen ja den Denkfehler, dass sie sagen, na ja, so arg ist es eh nicht, ne? Weil sozusagen die Maßnahmen gegriffen haben, ne? Und sagt, also, wenn es jetzt irgendwie, jetzt sagt man, es gibt eh relativ wenig Tote und so, nicht? Aber wenn das eben nicht gewesen wäre, wären es
Das
womöglich
ist eben
sehr viel
die
mehr
Frage,
gewesen,
was
nicht?
wäre
Also, ja, also,
gewesen,
genau, das
wenn
wird
wir
man
so
nie
agiert
beantworten
hätten wie in
können.
Schweden?
Ja.
Und ob wir alle genauen Zahlen von Schweden wirklich kennen, ist auch wieder eine andere Frage. Aber wenn man da in unser Nachbarland Italien schaut und dann kriegsähnliche Zustände sieht, dann sollte man schon mal nachdenken und froh sein, weil man überlegt sich erst dann richtig, wenn es einen persönlich betrifft. Und von daher, ja. Wie gesagt, da fehlt mir das Wissen dazu und es hat auch keiner. Aber ich denke mal, Österreich hat diesen Schritt sehr, sehr gut gemacht. Jetzt wieder herauszugehen, dieser Schritt ist wahrscheinlich noch schwieriger. Und da werden wir sehen, was die Zeit bringt. Und ich hoffe, dass diese persönliche Art und Weise, wie wir Tourismus machen in Österreich, dabei nicht verloren geht. Weil ich glaube, das ist gerade das, den Tourismus in Österreich ausmacht, diese Gastfreundlichkeit, diese Offenheit, diese Herzlichkeit, das macht uns aus als Gastgeber und ich hoffe, dass wir das nicht verlieren müssen. Denn mit Glaswand vor dem Kopf, man sieht das Lächeln zwar besser als an der Maske, in der Maske, aber es ist doch nicht das Gleiche. Ja? Und sich nicht gesellig zusammensetzen zu dürfen oder sie, wie soll ich sagen, ohne zu überlegen, zum Gast, zum Tisch dazusetzen zu dürfen, ist etwas, was Neues und werden wir schauen, wie wir damit umgehen können und wie der Gast es dann letztendlich empfindet.
Ich meine, es ist ja doch, sagen wir, ein Zufall auch, nicht? Aber es ist natürlich bemerkenswert, dass es ausgerechnet ein Skigebiet war, in dem sozusagen, in dem das Coronavirus sehr stark verbreitet wurde. Und man sieht, da gibt es ja so Grafiken, dass von Ischgl aus ganz Österreich infiziert worden ist und nicht nur Österreich, sondern auch Teile von Europa. Das ist natürlich so, hat dem Image des Skigebiets im Stil von Ischgl oder von so großen Ballermann-Skigebiet, sage ich mal, sicherlich nichts Gutes getan oder das Image noch verschlechtert. Wie siehst denn du das für ein Skigebiet wie Hochkar? Könnte das vielleicht sogar eine Chance sein für so Skigebiete?
Also, ich denke und hoffe, dass das Thema Corona irgendwann oder möglichst zeitnah nicht mehr im Vordergrund stehen wird. Und dann denke ich auch für Ischgl, es wieder eine Normalität einkehrt. Weil ich finde einmal, dieses Aburteilen von Ischgl finde ich persönlich jetzt nicht in Ordnung, weil das hätte genauso irgendwelche Großraumdiskotheken in irgendeiner anderen Großstadt sein können, ja.
Das stimmt
Es ist
natürlich,
ein
ja, sage ich, es war.
internationaler Hotspot, wo europaweit und weltweit die Gäste gerne zum Skifahren kommen und auch zum Party machen und zum Spaß haben und zum kulinarischen Erlebnissen. Und natürlich ist hier die Übertragung auf so engsten Raum, in so Après-Ski-Lokalen, wo laut gesprochen wird und wo man gesellig beieinander hängt, die Gefahr einer Ansteckung höher. Nur das war über die letzten 50 Jahre nicht. Ja. Und von daher finde ich das sehr unfair, dass man da ein Skigebiet jetzt irgendwie rufschädigend arbeitet. Aber ich denke, besser eine schlechte Werbung als gar keine. Und ich denke, Ischgl wird es überstehen, weil die haben einfach schöne Dinge anzubieten. Und es in 2 Jahren hoffentlich wird niemand mehr darüber sprechen. Aber über die Chancen vom Hochkar glaube ich, dass die durchaus sehr stark gegeben sind. Das meine ich jetzt nicht nur für das Hochkar, sondern überhaupt für unsere Region der Ybbstaler Alpen, weil es ein Ausflugsgebiet ist, nahe der Ballungszentren, sowohl national als auch international, die Oststaaten. Wir sind da sehr nah und ich denke, das Urlaubsverhalten der Menschen hat sich schon verändert und wird sich weiter verändern. Ich denke, diese Fernreisen, natürlich diese Sehnsüchte gibt es noch immer, man wird es immer wieder machen, aber ich glaube, man hat sich schon dessen besonnen, dass es bei uns auch schön ist und ich würde sagen, besonders schön ist. Und da hat sich, glaube ich, ein bisschen ein Umdenken ergeben, sowohl auch im Reise von den Reiseideen her mehrmals und lieber kürzer wegzufahren, als einmal 14 Tage oder 3 Wochen in den Urlaub zu gehen, spricht natürlich auch für unsere Region, weil wir sehr schnell erreichbar sind. Für das Hochkar speziell, für den Wintertourismus umso mehr, als wir ja durchaus mit Abstand das schneesicherste Skigebiet sind im Osten und wahrscheinlich auch österreichweit mit Obertauern auf dieser Höhe zu den schneesichersten Skigebieten gehören. Und da glaube ich, haben wir auch jetzt noch mittel- oder auch längerfristig die Chance, einen wunderschönen Skitourismus machen zu können.
Und wie schaut es jetzt eigentlich so mittelfristig oder kurzfristig aus, heuer im Sommer? Siehst du da Chancen? Weil die Leute jetzt, die Österreicher jetzt, Österreicherinnen und Österreicher ja wahrscheinlich also kaum das Land verlassen werden. Ne?
Ich sehe für unsere Region durchaus, bin ich sehr, sehr optimistisch. Zum einen haben wir im Sommer, ich glaube zu wissen, 70-75% Inländeranteil unserer Gäste. Das ist einmal schon ein sehr hoher Anteil. Auf der anderen Seite gibt es 1,6 Millionen Österreicher, die im Sommer ins Ausland auf Urlaub fahren. Und das werden sie heuer sicher nicht tun, beziehungsweise nicht in diesem Ausmaß tun. Und wenn, sage ich mal, unsere Werbebotschaft da richtig ankommt, werden wir sicher einen Teil dieses Kuchens abbekommen. Und mit ein bisschen an Wetterglück kann das durchaus auch eine sehr, sehr gute Sommersaison werden. Was wir alle miteinander nicht wissen, ist, wie verhält sich der Gast jetzt? Ist er ängstlich? Traut er sich nicht weg? Aber ich denke, die Sehnsüchte, in die Natur zu gehen, ist größer als die Angst, so glaube ich. Ja. Was natürlich gar nicht gibt, sind so Autobus-Geschichten, wo man Häuser füllen kann, Lokale füllen kann. Das ist ja, es ist sehr, sehr schwierig und das braucht eigentlich die Gastronomie. Also von der Auslastung her wird es mit Sicherheit geringer werden, aber ich bin guter Dinge, dass es nicht so schlimm ist, dass man nicht überleben kann.
Und wie ist das eigentlich was die Lifte, dürfen die jetzt fahren? Also noch, momentan dürfen wir nicht fahren, oder?
Laut Verordnung noch nicht. Da wäre Betretungsverbot bis 30. Juni. Was aber schon durchgesickert ist und viele Skigebiete sind ja schon in die Werbung gegangen, dass mit 29. Mai, also mit Pfingsten, aufgesperrt wird. Es war ja auch bis vor, glaube ich, noch diese Woche oder vor 3-4 Tagen in der Verordnung auch noch die Gastronomie als Betretungsverbot drinnen. Das wurde dann auch kurzfristig erst ausgehebelt und ich denke, so wird es auch sein in der Hotellerie, weil da sagt man ja auch, mit 29. Mai darf man wieder aufsperren. Und so wird es wahrscheinlich mit diesen Skigebieten oder mit diesen Seilbahnen auch sein. So hoffen wir zumindest.
Und wenn das so ist, dann wird sie ja auch fahren ab 29. oder?
Ich kann dem Skigebiet nicht vorgreifen, aber soweit ich informiert bin, ja, natürlich. Ja.
Und damit natürlich wirst du auch die eine oder andere Lokalität aufsperren, oder?
Wir werden sozusagen mit unserem Bergrestaurant, mit dem ehemaligen Geischlägerhaus oder bei uns Joschi Berghaus, werden wir sicher öffnen, weil das ist einfach der schönste Fleck am Berg mit der schönsten Aussicht, einen 360-Grad-Blick, wunderbar. Sind natürlich jetzt im Mai, Juni noch ein bisschen gehandicapt aufgrund massiver Straßensanierungen auf das Hochkar hinauf. Da ist man natürlich jetzt auch aufgrund der Corona-Krise ein bisschen zeitversetzt beim Arbeiten. Und da wird es einige Sperrtage geben, beziehungsweise auch Verkehrsbehinderungen geben. Da wird dann speziell das Wochenende interessant werden und die Tage unter der Woche muss man mal schauen, wie sich das dann verhält. Aber es gibt eben da massive Sanierungen auf der Straße.
Die Alpenstraße, die
Rauffahrt. Die Alpenstraße, genau. Und ja, und wir hoffen, dass wir dann zumindest beim großen Start vor den Sommerferien dann mit einer super sanierten Straße aufwarten können.
Ja, tut eh nicht schlecht, glaube ich, der Straße, nicht, wenn die mal ein bisschen saniert wird. Der schon zum Teil.
Ja, es ist natürlich eine exponierte Straße auf einem wunderbaren Berg, aber natürlich, da hinauf braucht es keine Autobahn, aber man versucht natürlich, das so gut als möglich zu machen, sodass auch perfekte Schneeräumungen möglich sind, dass Felssicherungsarbeiten gemacht werden, neue Asphaltierungsbereiche gemacht werden. Ja, das ist einfach nach 50 Jahren notwendig.
Ja. Also das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass du jetzt doch guter Dinge bist, dass du das Jahr noch so mit einem blauen Auge überstehen wirst?
Naja, das ist eine schöne Interpretation. Wir haben massive wirtschaftliche Ausfälle. Also das ist, wenn man sich vorstellt, wir haben 6 Restaurants, wir haben 3 Beherbergungs- oder eigentlich 4 Beherbergungsbetriebe, wir haben eine Skischule, wir haben einen Skiverleih. Also der Multiplikator des Verlustes ist bei uns natürlich noch mal größer wie bei einem, weiß ich nicht, 5-Mann-Gasthof. Ja? Wir sind 80, 85 Mitarbeiter gewesen zu dem Zeitpunkt, wo wir zugesperrt haben. Das ist ja natürlich ein extrem wirtschaftlicher, ja, Watschen, wie wir da sagen. Aber wir müssen schauen, wie wir damit zurechtkommen. Natürlich müssen wir uns auch mit Liquidität ausstatten, um diese Zeit zu überstehen. Und dann sind wir alle gespannt, wie Hilfspakete geschnürt werden und dann auch ankommen und dann auch entsprechend ankommen. Das ist das eine. Ja, und das zweite, wenn das nicht so ist, dann ja, muss man diese Dinge halt über die nächsten Jahre wieder abarbeiten. Aber es ist natürlich schade, wenn das Geld dann einfach verloren ist. Wir hätten lieber investiert mit diesem Geld.
Ja, ich meine, das Problem ist ja genau, dass man in eurer Branche auch nichts, sozusagen nichts mehr reinholen kann. Nicht? Was verloren ist, ist verloren, oder? Mehr oder weniger. Die Leute kommen dann nicht zweimal dann. Nicht? Also so irgendwie, also das geht, also ein Essen, das man nicht verkauft hat, das verkauft man dann später nicht mehr. Nicht?
Das ist richtig und natürlich, wir sind natürlich speziell jetzt ein Winterbetrieb und der Winter ist ja eh schon so kurz eigentlich mit 4 Monaten und jetzt war letztes Jahr ein Monat weniger, es ist heuer um mindestens auch einen Monat weniger, das fehlt dann, um dann auch die Rentabilität zu haben und man braucht einfach ein gewisses Maß an Tagen, wo man umsetzen kann und da ist uns halt einfach viel verloren gegangen, das ist einmal so. Und wir die Investitionen oder die unterschiedlichen Arten von Pachtzahlungen sind halt darauf ausgelegt, auch zumindest über mehrere Monate einen Umsatz machen zu können. Ja. Und die Fixkosten bei so einem großen Betrieb sind natürlich auch sehr hoch. Und da braucht man ein gewisses Volumen, um ja, liquide zu bleiben und da arbeiten wir halt ständig daran, dass das passt und vor allem es soll ja auch ein bisschen was überbleiben, damit man wieder, wie du sagst, auch weiter investieren kann, weil wenn nichts passiert, ist es schon ein Rückschlag.
Ja. Wie sind das, was waren deine Erfahrungen mit deinen Kolleginnen und Kollegen oder mit den Leuten im Ort? Kann man sagen, dass die Krise zu einem neuen Gemeinschaftsgefühl geführt hat? Hast du da so Erlebnisse gehabt?
Ich habe jetzt persönlich keine besonderen Erlebnisse gehabt. Das, was man halt hört von Nachbarschaftshilfen oder Schutz vor älteren Menschen oder Unterstützung, da hat man schon vieles gehört und das nimmt man sehr, sehr positiv wahr. Und man hofft natürlich, dass die Menschen dankbar sind, wenn sie gesund sind und wenn man miteinander was erreichen kann. Meine Befürchtung ist halt da, dass sobald der Wettbewerb um das große, schöne Geld wieder beginnt, man dann sehr schnell wieder darauf vergisst. Wenn es nicht so ist, wäre ich sehr froh, dann wäre das sehr schön. Sonst werden wir sehen, wie sich der Mensch verhält. Man vergisst halt auch sehr schnell. Was mir vielleicht aufgefallen ist, ist schon, dass vielleicht der Zugang der Mitarbeiter zu einem sicheren Arbeitsplatz vielleicht anders wahrgenommen wird, weil viele Mitarbeiter, speziell in unserer Branche, sind am ersten Tag gekündigt worden und das haben wir nicht gemacht und wir haben uns zuerst angeschaut, wie geht es jedem einzelnen Mitarbeitern, was hat er sowieso vorgehabt, welche Vereinbarungen sind intern gewesen, weil wir haben ja viele, die zweisaisonal arbeiten, einige, die jahresmäßig unterwegs sind, manche sind nur im Winter da. Und da haben wir uns jeden einzelnen Fall angeschaut und auch mit ihnen gesprochen und geschaut, dass alle gut runterkommen. Und da merkt man schon ein hohes Maß an Dankbarkeit und irgendwie, ja, in diesem Teamgeist, den wir bei Yoshi haben, Gott sei Dank. Und das merken unsere Mitarbeiter. Und das haben sicher viele Unternehmer auch so richtig gemacht. Und ich denke, dass wir das von unseren Mitarbeitern wieder zurückbekommen, weil jeder einfach froh ist, dass er weiß, dass er wieder arbeiten darf und in einem tollen Team dabei sein kann. Und ich glaube schon, dass das vielleicht die Augen mancher Mitarbeiter öffnet, ob sie jetzt im richtigen Betrieb sind oder nicht.
Also ein Bewusstsein wird da gebildet. Oder eine gewisse, dass man das auch wertschätzt halt, sozusagen.
Genau, das glaube ich und das hoffe ich auch. Und so einige Rückmeldungen von meinen Mitarbeitern habe ich auch bekommen. Und ich denke, das ist eine große Chance, auch als Unternehmen Vertrauen auszustrahlen.
Also ich meine, es gibt ja, ich höre ja immer wieder, ja, das sozusagen nach Corona wird es nicht mehr sein wie vorher und so. Das, also die ganze Welt wird sich verändern oder das Leben wird sich verändern. Ich habe da schon rausgehört, dass du da ein bisschen skeptisch bist, ob das wirklich so ist. Ne? Also, weil ich bin da auch eher skeptisch, weil man denkt, naja, sobald es wieder geht, wird vermutlich wieder alles sein wie immer, nicht? Aber zu hoffen wäre natürlich, dass gewisse Dinge, dass man gewisse Dinge lernt, nicht? Oder halt oder gewisse Dinge auch, sagen wir, nicht für so gegeben hernimmt, nicht? Sondern also oder sich der Fragilität irgendwie bewusster ist des Lebens. Nicht? Das finde ich eigentlich ganz oft ganz hilfreich und heilsam manchmal, ja. Also man sagt irgendwie, okay, das ist nicht alles so, das muss nicht alles so sein, ja. Es kann sehr schnell gehen. Also das, sozusagen, das könnte ja auch irgendwie in bestimmten Situationen hilfreich sein. Was meinst du?
Ja, wie gesagt, wenn man, ich habe dieses Bild des Delfins in Venedig im Kopf.
Ja. Ja.
Dort hat man, vielleicht ist der Delfin irgendwo gewesen, aber das Wasser war entsprechend unklar, sagen wir es jetzt mal so, als dass man ihn hätte sehen können. Aber man sieht schon, dass sich die Natur auch erholt, wenn wir Menschen nicht pausenlos einprügeln. Nur glaube ich, wenn es dann wieder um die Produktion geht und wenn es dann wieder um diesen Wettbewerb geht, wer schneller, höher, stärker, wird halt vieles wieder in den normalen Urstand zurückkommen und der Mensch wird sich gegen den anderen Menschen wieder so verhalten. Diese Gefahr besteht. Ich hoffe, es ist anders. Es wäre schön, wenn aus dieser Krise heraus wenigstens ein Neudenken und ein größeres Miteinander passieren würde. Nur man hat es auch im Beispiel der Europäischen Union gesehen, dass da aus meiner Sicht heraus auch ein gewisses, ja, leichtes Versagen da war, weil plötzlich war das Nationendenken um ein Vielfaches größer als ein gemeinschaftliches europäisches Denken. In manchen Dingen nachvollziehbar, in anderen Dingen wieder nicht. Wie man an die Sache herangeht, glaube ich, wäre ein mehr europäisches Denken sicher wichtig. Und wie gesagt, man kann nur selber sich bei der Nase nehmen und schauen, aus diesem Erlebnis zu lernen und zu reifen und versuchen, das selbst besser zu machen. Man ist immer als Person selbst der Erste, der es machen muss, um andere mitreißen zu können. Ob es dann im Allgemeinen so passieren wird, ich weiß es nicht.
Ja, ja. Mal sehen. Ich meine, das Problem ist, wenn man in die Zukunft schaut, ja, jetzt irgendwie, dann weiß man ja, es ist immer noch ungewiss. Ne? Also solange es ich glaube, solange es keine Impfung gibt oder ein Medikament, wird es immer so ein bisschen gewisser Unsicherheitsfaktor sein, ne?
Also das sind eigentlich meine größten Ängste, die ich persönlich habe, was jetzt unser Unternehmen betrifft. Wir werden diese Krise schaffen und solange wir jetzt arbeiten dürfen und wieder langsam, zumindest schrittweise in die Normalität zu gehen, ein zweites Mal ja, zusperren und vielleicht einer zweiten Welle im Herbst wieder mit Regulierungen in den Winterbetrieb hinein, dann wird es extrem schwierig. Dann kann ich mir nicht vorstellen, wie sich der Staat oder die unterschiedlichen Betriebe sich das noch einmal leisten können. Da glaube ich, da sind wir dann an unsere wirtschaftlichen Grenzen angekommen. Davon habe ich am meisten Respekt und von der wirtschaftlichen Seite her gesehen, wenn jetzt im Winter nicht ein Normalbetrieb möglich ist.
Also ideal wäre, wenn im Herbst eine Impfung kommt und dann im Anfang Dezember Schnee.
Ja, das, wenn man sich was wünschen dürfte und du deine Glaskugel bei dir hast, dann bitte gib das da richtig ein.
Okay, gut. Du, Johannes, ich danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und wenn wir das nächste Mal sehen, gehen wir am Berg.
Ich würde mich freuen, ja. Da lässt sich dann lockerer plaudern als über die Entfernung und Computer.